Läuft's? Ja, supi. Dann begrüße ich an der Stelle auch alle, die online zugucken. Herzlich willkommen zum Gottesdienst in der Christusgemeinde. Aber auch euch grüße ich natürlich nochmal ganz herzlich auch von mir. Schön, dass ihr alle da seid, so zahlreich. Das ist echt schön. Und eure Masken machen das Bild auch viel bunter. Das ist auch schön. Aber ich freue mich auch, dass ich keine tragen muss. Ich freue mich, wieder mal vor vollem Haus zu predigen. Ja? Nicht in einen leeren Saal, ja, wo ich nur Joachim angucke, sondern euch zu sehen. Das ist super. Ich freue mich und ich bin mal gespannt, ob ich es schaffe, länger als 12 Minuten zu predigen. Aber mir wurde ja schon als Kind die Gabe der beständigen Rede attestiert. Deswegen, glaube ich, kriegen wir das hin. Bei uns geht's heute weiter um Abraham. Beziehungsweise habe ich mich korrekt an den Text gehalten und deswegen steht da Abram, weil zu der Zeit hieß der Mann noch so. Das HA kam erst später dazu. Und es geht um Aufbruch. Das haben wir, glaube ich, mittlerweile alle mitbekommen. Ja? Joachim hat jetzt schon mindestens 2-mal über Abraham und seinen Aufbruch gesprochen, darüber, dass er Altäre gebaut hat und so. Wer das noch nicht auf der Platte hat, der ist eingeladen, die Gottesdienste auf unserem YouTube-Kanal anzugucken. Dann seid ihr auch da am Laufenden. Und jetzt freue ich mich, dass ich über Abraham predigen darf, weil Abraham echt eine tolle Figur ist, von der ich persönlich ganz viel lernen durfte und von der ich hoffe, dass ihr auch immer wieder neu von ihm lernen dürft. Und ich hatte eigentlich einen ganz anderen Ansatz. Wer den Gottesdienstablauf gelesen hat, dem fällt auf, dass der Titel sich geändert hat. So ist es manchmal, wenn ihr Sachen vorbereitet, wenn ihr eine Predigt schreibt und ich bete dann immer und ich gucke, wo der Herr das so hinführt, kann es sein, dass Gott es woanders hinführt als das, was ich gedacht habe. Und deswegen bin ich auch einfach direkt am ersten Vers, wo es direkt um Abraham geht, hängen geblieben. Davor wird irgendwie so seine Genealogie erzählt, von wem er alles abstammt. Er ist ja direkter Nachfahre von Noah, Noahs Sohn Sam. Und dann kommt so die ganze Reihe von Sams Nachfahren. Das ist ganz spannend, wenn ihr das mal liest. Weil da steht dann, und der Sohn sowieso war 39 Jahre alt, als er den und den Sohn zeugte. Und danach lebte er noch 435 Jahre. Und danach kam der Sohn sowieso und er war 29 Jahre alt, als er den und den Sohn zeugte. Und er lebte noch 520 Jahre. Und zeugte viele Söhne und Töchter. Das ist aber so mit die letzte Familie, die so alt wird. Das nimmt dann stetig ab. Und dann werden die Leute irgendwann gar nicht mehr so alt in der Bibel. Das hört nach der Sintflut langsam auf. Das ist aber eine spannende andere Geschichte, um die es heute nicht geht, sondern es geht um den Aufbruch ins Ungewisse. Wer von euch eine Bibel dabei hat, sei es analog oder als App, der darf sie jetzt gerne rausholen. Es lohnt sich, Bibeln mitzubringen. Das versuchen wir auch gerade der Jugend anzutrainieren, dass sie immer ihre Bibel im Anschlag haben. Die haben aber immer ihr Telefon bei und sagen, welche Übersetzung? Schlagt sie doch auf 1. Mose 12. 1. Mose 12, relativ am Anfang des Buches, leicht zu finden. 1. Mose 12. Gut, ich sehe auch, die meisten nutzen die App. Wenn ich nachher irgendeinen Facebook-Eintrag finde, ja? 1. Mose 12, Vers 1. Und zwar steht da, der Herr sprach zu Abraham, verlasse deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Das ist unser ganzer Predigttext. Verlasse deine Heimat, deine Verwandten, die Familie deines Vaters und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ich finde die Stelle immer wieder von Neuem spannend und herausfordernd und habe schon oft in meinem Leben erlebt, wie es mich herausgefordert hat. Und ich dachte, es ist genau die richtige Stelle, um sie mit unserem Jahresthema zusammenzubauen. Mach dich auf und sei Licht. Weil letztendlich ist nichts anderes, was Gott dazu Abraham sagt. Er sagt, mach dich auf. Aber er sagt nicht, wohin. Er sagt nur, geh los. Und ich glaube, viele von uns würde das sehr herausfordern. Ja? aber vielleicht geht es euch genau so, dass ihr von unserem Jahresthema genau so herausgefordert seid. Macht euch auf und seid Licht. Ja, wohin soll ich mich denn aufmachen und wie soll ich denn Licht sein? Und ich dachte, wir hangeln uns heute mal so ein bisschen an Abraham lang und vergleichen, das parallelisieren das jetzt immer ein bisschen mit unserem Jahresthema. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, und das ist mein erster Punkt, ist, was hat die Motivation zum Aufbruch gegeben? Was hat Abraham dazu motiviert, einem bis dato noch relativ unbekannten Gott nachzufolgen? Stellt euch die Geschichte, das noch mal bildlich vor. Ja, in der Bibel, die lässt oft so viele Details aus. Wir wissen nicht, wie das von da aus weiterging. Wir lesen, dass er dann aufgebrochen ist. Aber stellt euch vor, Abraham hat jetzt gebetet, hat mit Gott gesprochen und kommt jetzt heim zu Sarai und sagt, Sarai, meine Liebe, der unbekannte Gott unserer Vorfahren hat zu mir gesprochen und hat gesagt, wir sollen losgehen in das Land, was er uns zeigen wird. Und Sarai hat wahrscheinlich gesagt, sag mal, mein Lieber, geht's noch? Wo soll das denn sein? Weißt du, was wir alles besitzen? In der Bibel steht, es war ein reicher Mann, der hatte viele Dinge und Viecher, ja? Der hatte richtig eine Riesenherde. Und Sarai hat bestimmt gesagt, wer soll das denn alles packen? Das bleibt wieder an mir hängen, ja? Du sagst hier zu Gott, okay, dann mache ich mich auf und ich muss das organisieren. Ja, das war bestimmt eine heiße Diskussion. Was motiviert Abraham dazu zu sagen, okay, ich pack alles ein, ich verlasse alles, was ich kenne, mein Land, meine Verwandtschaft, das Haus meines Vaters und ich gehe los. Der hat auch seinen Neffen mitgenommen, ja. Aber ansonsten hat er alle seine Verwandten hinter sich gelassen, hat seine Schafe eingetütet und ist losgezogen. Was motiviert uns, uns aufzumachen? Wenn es dieses Jahr darum geht, mach dich auf und sei Licht, was motiviert dich, was motiviert mich, zu sagen, okay, ich mach mich auf? Mein allererster Punkt dazu ist Gott selber. Gott selber ist die größte Hauptmotivation, sich aufzumachen. Sowohl für Abraham als auch für uns. Wenn der allmächtige Gott zu dir spricht und sagt, mach dich auf, dann macht man sich auf. Wenn man so eine Begegnung hat, so ein klares Reden, so geht's mir jedenfalls, dann kann ich gar nicht das abschütteln. Bei mir ist es immer so, geistliches Reden und so, das ist so ein Bauchgefühl, das ist so ein Kribbeln ganz tief in meinem Bauch und das kann ich nicht leugnen. Ich kann das irgendwann nicht totschweigen. Ich muss dann einfach dem folgen und das habe ich in meinem Leben schon mehrere Male getan. Und immer wieder habe ich Leute in meinem Leben, die sagen, sag mal, geht's noch? Du lässt alle deine Sicherheiten hinter dir und du machst dich auf und du weißt gar nicht, ob das klappt. Und ich konnte immer nur sagen, aber der Herr hat gesagt, ich soll es tun. Und dann kann ich das nicht ignorieren. Das kommt aus einer Beziehung zu Gott, daraus, dass wir ihn kennen, daraus, dass wir spüren, dass er was von uns will. Und es muss daraus kommen, dass ich auch eine Beziehung mit ihm da pflege, dass ich das höre. Obwohl wir in der Geschichte auch immer wieder Sachen lesen in der Bibel, wo Leute den Gott gar nicht so wirklich kannten und er redet zu ihnen und sie sagen, okay, mach ich. Irgendwas muss Gott ja haben, dass Leute ihm folgen. Und das ist einfach was. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich hoffe so sehr, dass ihr das kennt. Dass der allmächtige Gott, das fängt einfach was an zu brennen in mir und ich kann nicht Nein sagen. Was motiviert uns noch, uns aufzumachen? Das kommt dazu. Das gehört jetzt alles so ineinander, aber ich nenne es als einzelne Punkte. Die gute Nachricht selber, das Evangelium selber. Dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, um deine und meine Schuld auf sich zu nehmen und unsere Beziehung zum Vater wiederherzustellen. Dieser allmächtige Gott, der irgendwas in uns berührt hat, da war der Weg vollgestellt. Und zwar mit unserem Scheiß. Und Jesus ist gekommen und hat sein Leben dafür gelassen. Wie viele von euch sind denn mehr oder weniger im Glauben aufgewachsen? Sind schon immer Christen, weil unsere Eltern Christen waren und ich gehe halt in die Gemeinde, weil ich schon... Wie viele von euch sind so Geburtschristen? Hebt mal die Hand. Relativ viele von euch sind so Geburtschristen, sage ich mal, ja? Ja, ihr wurdet schon reingetragen und so und... Genau. Wir haben total den... Also ich auch. Wir haben total den Vorteil, dass wir schon immer Gott kannten, dass wir schon immer in seiner Gnade leben durften und dass es für uns keine riesen Veränderung oder Gedankenumstellung war, als wir diesen Gott kennengelernt haben. Aber uns fehlt auch was. Und darüber war ich gerade in meinen Jugendjahren immer ganz schön enttäuscht. Uns fehlt dieses Brennen der ersten Liebe. Leute, die ihr Leben noch nicht am Anfang mit Gott geführt haben und die dann Gott begegnet sind und er hat ihre Lasten abgenommen, die haben oft ein Erlebnis, dass ihr Leben echt umgekehrt worden ist, auf den Kopf gestellt ist. Vielleicht geht's dir als Geburtschrist auch so, das weiß ich nicht. Mir ging's nicht so. Ich bin auch in meiner rebellischen Phase gar nicht so rebellisch gewesen. Ja, ich bin halt nur zu den Jesus Freaks gegangen und hatte halt irgendwie abgeschnittene Klamotten und so. Aber das war schon alles. War trotzdem noch irgendwas mit Jesus. Ich hatte nie diesen Wow-Effekt von, boah, mein Leben hat sich verändert und Gott hat mich befreit. Ich habe das erlebt und Gott hat mich befreit. Ey, auch wir Geburtschristen haben Sünde in unserem Leben, das ist nicht die Frage. Aber uns fehlt dieses Brennen der ersten Liebe manchmal. Frisch Bekehrte sind die besten Evangelisten, weil die gerade was erlebt haben, was alles verändert hat. Und die sagen, das will ich weitererzählen. Das müssen die Leute doch wissen. Und uns fehlt dieses Brennen manchmal ein bisschen. Das ist nicht schlimm. Wir müssen jetzt nicht denken, oh, Asche auf mein Haupt und so, blöd, dass meine Eltern mich christlich erzogen haben. Nein, das ist super, es ist so eine Gnade. Und wir durften schon immer in der Gnade leben, Halleluja. Aber wir müssen manchmal so ein bisschen mehr zu Gott gehen und sagen, Herr, ich brauche diese Leidenschaft. Die Leidenschaft fürs Evangelium. Die Leidenschaft dafür zu sehen, dass du Realitäten von Grund auf verändern kannst. Das ist das, was uns motivieren sollte, zu sagen, hey, ich will das nicht für mich behalten, sondern die Leute müssen es doch wissen. Da draußen sind Leute, die echt verloren gehen. Und gerade in einer Zeit wie dieser, frage ich mich persönlich immer wieder, wie machen die Leute das ohne Gott? Wie schaffen die das? Ey, für mich ist das schon echt schwer. Ey, und ich bin Pastor, ja? Wie machen das Leute ohne Jesus, ohne diese Hoffnung zu haben, ohne das Wissen zu haben, dass da jemand ist, der meine Realität verändert, der es gut mit mir meint und der mich liebt? Wie machen die das? Und das bricht mein Herz. Und das ist meine Motivation zu sagen, hey, und ich will, dass Leute vom Evangelium hören. Das ist meine Motivation, loszugehen. Zu sagen, hey, ich will, dass Leute davon wissen. Und dass Leben verändert werden. In einer Zeit wie diesen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich wohne alleine, ja, ich habe offiziell nur eine halbe Stelle. Ich habe zurzeit Zeit. Ja, habe ich selten in meinem Leben, zurzeit habe ich Zeit und ich habe Netflix. Keine so gute Kombination. Mir ist tierisch langweilig, manchmal, nicht immer. Keine Angst, ich habe schon noch was zu tun. Aber ich habe in letzter Zeit einiges an Serien geguckt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich ferngucke, und ich sehe Menschen, da sind Konflikte und so. Ich denke immer, ey, du brauchst Jesus. Ich sehe die Verletzung in diesen Menschen, in diesen fiktiven Charakteren und ich denke, boah, ich würde so gern für dich beten. In der Serie, die ich zurzeit gucke, gibt es einen jungen Mann, der so viele Lügen in seinem Leben hat, wo Familie ihm immer nur gesagt hat, du bist schlecht, du kannst nicht, du bist ein Versager. Und eigentlich ist es ein toller Kerl. Aber er versagt in der Schule und überall in seine Freundschaften, weil dieses Stigma so übergriffig in seinem Leben ist. Und ich sitze immer da und denke so, ich würde so gerne meine Hände auf ihn legen und diese Lügen brechen und ihm sagen, dass Jesus ihn lieb hat und ihm die Augen öffnen für die krassen Sachen, die er kann. In dieser ganzen Teenie-Drama-Serie ist er der Erwachsenste von allen. Kennt ihr das, dass ihr Leute trefft und ihr denkt, boah, eigentlich brauchst du Jesus. Ich weiß, dass jemand da ist, der dein Leben radikal verändern könnte. Und ich hoffe, dass es immer mehr zu einer unserer Hauptmotivationen wird, uns aufzumachen. Ich habe am Anfang meiner Berufung, in den vollzeitlichen Dienst zu gehen, hat mich ein Lied geprägt, in dem es in der Bridge, in der Übergangszeile heißt, brich mein Herz für das, was dein Herz bricht. Alles, was ich bin, für dein Königreich. Oder irgendwie so, ich kenne es mehr auf Englisch als auf Deutsch, ich weiß nicht, was der deutsche Teil ist, aber brich mein Herz für das, was dein Herz bricht. Und das ist das Erste, was ich gebetet habe, als ich nach Pforzheim gekommen bin. Ich habe gesagt, Herr, zeig mir dein gebrochenes Herz für diese Stadt. Wo ist deine Leidenschaft? Wo ist dein Weinen über die Missstände dieser Stadt? Und danach suche ich jeden Tag und sage, Herr, wo ist dein Herz für Pforzheim? Und Freunde, ich bin so froh, in Pforzheim zu leben. Ich liebe Pforzheim. Es ist eine tolle Stadt, die aber echt insgesamt eine Stadt mit gebrochenem Herzen ist. Eine Stadt, die von der Goldmarie zur Pechmarie wurde irgendwie. Und gefühlt so ein bisschen unverschuldet. Darüber kann man diskutieren, aber mein Herz brennt für diese Stadt und ich habe eine Sehnsucht danach, dass sein Frieden hier regiert. Und ich weiß, das geht nur, wenn wir als Christen hier Licht sind. Wenn wir hier Segen sind. Und das alles bündelt sich in einer Leidenschaft für das Reich Gottes. Ich habe mir auch eine schlechte Nachricht für euch. Wenn ihr Christ werdet, heißt es nicht, dass ihr jetzt mit eurem Gesangbuch die ganze Zeit in der sicheren Kirche sitzen könnt. Das ist nicht, wie Christsein funktioniert. Das ist das, wie wir auf Christsein leben. Das ist aber nicht das, wie Christsein eigentlich gedacht ist. Denn sobald wir unser Leben Jesus geben und in den Club eintreten, bekommen wir einen Auftrag. Und der Auftrag heißt, geht, macht zu Jüngern, predigt das Evangelium und baut das Reich Gottes. Und ich liebe das Reich Gottes. Jesus hat gesagt, predigt, dass das Reich Gottes nahe ist. Für uns ist es so nah, dass es hier ist. Das Reich Gottes ist hier. Und es hat eine Sehnsucht danach, Leute reinzuholen, die zerbrochenen Herzens sind, die eine Leere haben und die eigentlich im tiefsten Herzen, ohne es vielleicht zu wissen, eine Sehnsucht nach Gott haben. Und du und du und du und du und ich, wir sind dafür da, davon zu erzählen, davon Zeuge zu sein, Licht dafür zu sein. Und das ist meine Motivation, die Leidenschaft zu haben für das Reich Gottes, eines allmächtigen, lebendigen Gottes, der mein Leben verändert hat und der mich rausruft und sagt, geh los in ein Land, was ich dir zeigen werde. Zweiter Punkt. Wir müssen uns bereit machen zum Aufbruch. Abraham und Sarai sind garantiert nicht am gleichen Abend losmarschiert, wie Gott zu ihnen gesprochen hat. Wie gesagt, die mussten erstmal packen. Er musste sich darauf vorbereiten, loszugehen. Wahrscheinlich hat er noch eine Abschiedsfete gemacht und so und sich von seinen Leuten verabschiedet und ist dann irgendwann losgezogen. Ohne zu wissen, wohin, aber er ist losgezogen. Wie können und wie müssen wir uns vorbereiten, um Licht zu sein? Um aufbrechen zu können und Licht zu sein. Vorbereitung ist die halbe Miete. Ich liebe es, gut vorbereitet zu sein und für alle Eventualitäten gerüstet. Ich habe mal ein langes Praktikum, 2,5 Monate in Australien gemacht. Und es ist ein sehr, sehr langer Flug nach Australien. Ich glaube, ich war 26 Stunden unterwegs oder so. Und ich habe versucht, für diesen Flug auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Ich habe Adapter gepackt für die verschiedenen Länder, ja, wo ich Stopovers hatte. Ich war, glaube ich, 6 Stunden in Abu Dhabi und 2,5 Stunden in Singapur oder so. Und ich habe versucht, alles mitzunehmen, was ich irgendwie bräuchte. Und mein Papa hat gesagt, Miri, was ist, wenn was Unvorhergesehenes passiert und du bist darauf nicht vorbereitet? Und ich in meiner Großkotzigkeit habe gesagt, das gibt's nicht. Ich bin auf alles vorbereitet. War ich nicht. Ich habe nicht gewusst, dass ich einen anderen Adapterstecker für Abu Dhabi brauche, als den ich eingesteckt habe. Ich habe nämlich nur einen für Australien eingesteckt. Ich hätte einen gehabt, wo so mehrere dran sind. Hätte ich den großen mitgenommen, dann hätten wir egal. Aber das hat mich Demut gelehrt. Ja, aber ihr seht, Miri mag es, gut vorbereitet zu sein, weil es immer wieder unterschiedliche Sachen geben kann, die auf uns zukommen. Wir bereiten uns also gut darauf vor, Licht zu sein, uns aufzumachen und Licht zu sein. Das erste, darüber haben wir in den Online-Gottesdiensten im Januar, Februar viel darüber gesprochen. Es heißt Beziehungspflege mit Gott. Sich aufladen zu lassen. Wir können nicht durchgehen von uns selber Licht sein, sondern wir müssen uns in die Gegenwart Gottes begeben, uns aufladen lassen, seinem Licht. Sein Licht muss in uns reinscheinen, muss die dunklen Ecken aufräumen und dann vollkommen aufgeladen können wir losgehen. Da fällt mir ein, ich habe neulich so ein Ding auf den sozialen Medien gelesen, wo ein kleines Mädchen, 4 Jahre alt, ihren zu früh geborenen Bruder das erste Mal sieht, der noch im Brutkasten liegt und vollkommen verkabelt ist. Und sie fragte, muss der noch lange aufladen? Kinder unserer Zeit. Das ist meine Frage an dich, musst du noch lange aufladen? Wie geladen bist du mit der Herrlichkeit Gottes, mit der Gegenwart Jesu? Weil je mehr Zeit ich mit Jesus verbringe, umso größer ist meine Leidenschaft, vor der ich im ersten Punkt gesprochen habe. Ich muss Zeit in die Beziehung stecken, um wirklich gerüstet zu sein, um Licht zu sein, um Salz sein zu können, um rauszugehen. Davon, wovon dein Herz voll ist, wird es überfließen. Das zweite, und das habe ich die letzten Tage wieder mal mehr gemerkt, in der Vorbereitung hierauf, wir müssen uns schützen. Wenn du losgehst, dann wird es jemanden geben, der das nicht gut findet. Der keinen Bock darauf hat, dass du Licht bist, dass du Leuten von Jesus erzählst. Und glücklicherweise sind wir nicht schutzlos, sondern wir müssen uns die Waffenrüstung immer wieder anziehen. Wir müssen uns schützen. Und wisst ihr, die gleiche Macht, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt auch in euch. Wir müssen keine Angst davor haben, wir müssen nur bereit sein. Und interessanterweise gehört zur Waffenrüstung zwar keine Hose, aber die Stiefel zur Bereitschaft zum Verkündigen des Evangeliums. Und dabei sind wir wieder bei unserem Lichtsein. Wenn wir uns rüsten, wenn wir uns schützen, ich persönlich, ich liebe den Helm des Heils. Oft, wenn ich schlafen gehe, meine Gedanken spielen verrückt und ich merke so richtig, wie das Karussell losgeht. Und ich merke, da ist jemand, der das so anschubst. Ja? Gerade so die negativen Gedanken. Und dann setze ich mir den Helm des Heils auf und sage im Namen Jesu Christi, und die Macht, die in mir lebt, Teufel, du musst jetzt aufhören. Und ich setze mir den Helm des Heils auf und meine Gedanken sind geschützt vor den Angriffen des Feindes. Meistens klappt es ganz gut, manchmal muss ich das so 2-mal machen, aber dann liegt es meistens mehr an mir. Wir müssen uns immer wieder rüsten in Glauben, in seinem Heil. Die Bibel, unser Schwert, ja, Gürten mit der Wahrheit und die Schuhe anziehen zur Bereitschaft zum Verkündigen des Evangeliums. Da sind wir schon beim nächsten. Du musst wissen, wovon du redest. Es kommt im nächsten Punkt vor, dass Lichtsein nicht nur Evangelisation ist, aber es kann so ein bisschen der Oberbegriff sein. Weiß, wovon du redest. Kannst du das Evangelium erklären? Wenn du jetzt jemanden triffst, kannst du mit wenigen klaren Worten sagen, worum es in deinem Glauben geht. Kannst du deine eigene Bekehrungsgeschichte erzählen? Mensch, wieso bist du denn eigentlich Christ? Wie war das denn bei dir? Weißt du, was es für Arten von Evangelisation gibt und welche am besten zu dir passt? Evangelisation ist ja nicht nur mehr auf der Bananenkiste in der Innenstadt stehen und Flyer in die Menge werfen oder so. Es kann so vieles sein. Weißt du, was es gibt und was zu dir passt? Sei vorbereitet, weiß, wovon du redest. Kannst kreativ werden, gut vorbereitet sein, kannst zu Hause schon mal so kleine Kärtchen ausdrucken und schöne Stempel drauf machen, die du vielleicht in der Handtasche hast. Wenn dir jemand begegnest, kannst du es verteilen oder beim Nachbarn in den Briefkasten stecken oder was ganz anderes machen. Ich habe eine Firma getroffen, als ich noch in Bielefeld gelebt habe, habe ich da die Holy Spirit Night mitgeleitet. Und wir hatten so einen Markt der Möglichkeiten, der Herrlichkeiten. Und da gab es eine Firma, die hat Hüte verkauft. Die haben richtig coole Hüte gemacht. Nur der Clou ist, die haben für jeden Hut gebetet. Die haben dem Hut die Hände aufgelegt und diesen Hut gesegnet und den auf Konferenzen und so in Sachen verkauft. Und die Leute, die den gekauft haben, haben sich sozusagen den Segen aufgesetzt, ohne vielleicht zu wissen, dass das mit diesem Hut passiert ist. Fand ich cool. Das ist mal was ganz anderes. Sei vorbereitet. Weiß, wovon du sprichst. Wir werden im Mai... Ich glaube, wir haben einen Termin gemacht, aber ihr werdet davon noch genau hören. Es wird einen Samstag im Mai geben, hoffentlich präsent, wo wir ein Evangelisationsseminar hier machen werden. Das wird Joachim leiten und da wird es genau darum gehen. Was ist unsere Motivation zum Evangelisieren? Kannst du das Evangelium erklären? Was gibt es für Dinge? Da kann man so einen Test machen. Ja, die Arten von Evangelisation und welches passt zu mir. Und dann gibt es so eine Challenge für euch. Ja, zum Rausgehen und das selber machen. Also merkt es das schon euch mal und sagt jetzt nicht gleich, oh, Evangelisation ist nicht so meins. Ja, da gehe ich nicht hin. Das ist so ein Grund-Basic-Training für jeden von euch. Und vielleicht sagt ihr, oh, ich habe schon so viele Evangelisationsseminare mitgemacht. Es lohnt sich aufzufrischen. Ja, ich mache euch Mut, spitzt die Öhrchen, wenn die Ansagen näher kommen. Am Samstag im Mai wird ein Evangelisationsseminar mit Joachim sein, damit ihr gut gerüstet seid. Drittens, losgehen, aber wohin? Das hat mich immer am allermeisten fasziniert an Abraham und seiner Geschichte, dass Gott sagt, geh los in ein Land, was ich dir zeigen werde. Und Abraham sagt, okay, und geht los. Und ich denke so, mich würde das ganz kribbelig machen. Ich bin gut vorbereitet, ich möchte gerne wissen, wo ich hinfahre. Und ich gucke mir vorher die Routen an und die Ausweichrouten und so. Dass ich auch alleine zurückfinde, falls das Navi ausfällt. Und Gott sagt, vertrau mir, geh los in ein Land, was ich dir zeigen werde. Und so ist es auch echt mit unserem Mach dich auf und sei Licht. Viele von euch sitzen da wahrscheinlich, denken sich so, ja, und wohin soll ich gehen? Was soll ich da machen? Joachim hat letzte Woche davon gepredigt, dass du dir eine Person raussuchen kannst, für die du das Jahr über betest und für die du da sein möchtest, Licht sein möchtest und von der du die sozusagen erhoffst, dass diese Person Jesus kennenlernt. Voll der gute Plan. Aber vielleicht geht es ja euch wie mir, dass ich da sitze und denke, ja, aber wer? Na? Aber wer denn? Und vielleicht verliert ihr dann auch den Gedanken, weil ihr denkt, na, ich weiß ja eh nicht, für wen ich da beten soll, dann mach ich es halt nicht. Aber das ist genau die Situation mit geh und in ein Land, was ich dir zeigen werde. Es wäre richtig gut, wenn du dir eine Person überlegst, für die du dieses Jahr beten könntest. Aber wenn du noch nicht weißt, wer diese Person ist, tu das Ding nicht ab, sondern sag, okay, Herr, zeig mir, für wen ich beten soll. Offenbar mir die Person. Geh mit offenen Augen durch dein Leben und in die Gespräche rein. Ich glaube, es hat ganz viel mit der Bereitschaft zu tun, zu sagen, ja, ich will das. Ich weiß zwar nicht wie und wo und wann, aber Herr, ich möchte es tun. Ich bin gut vorbereitet, ich kenne mein Handwerkszeug. Herr, zeig mir das. Und wie gesagt, Licht sein ist so viel mehr als nur Evangelisation. Jemand hat mal gesagt, was hassen Christen und Nichtchristen gleichermaßen? Evangelisation. Wir alle, bei uns kribbelt es sofort negativ. Wir denken, nee, ich traue mich nicht, ich will es nicht. Das ist was Gutes. Aber es ist so viel mehr. Licht sein und vom Königreich Gottes zu erzählen, ist so viel mehr. Das ist eine Lebensweise. Das ist eine Grundeinstellung. Das kann auf so viele Seiten und Weisen passieren. Wie du mit Leuten sprichst, wie du für Leute da bist. Egal, wie sie sich dir gegenüber verhalten, bist du trotzdem in Liebe für deine Nachbarn da. Auch wenn sie dir vielleicht auf die Nerven gehen und sie schon wieder die Tonnen nicht reingeholt haben und Kehrwoche ist seit 4 Wochen auch nicht gemacht worden oder weiß ich nicht, kannst du trotzdem den Leuten in Liebe begegnen. Bist du vielleicht die Person, die dann zu Ostern so eine süße Kleinigkeit vor die Türen stellt? Oder, ich weiß nicht, es gibt so viele Sachen. Ich zum Beispiel, ich liebe es, mit Servicepersonal total nett umzugehen. Sei es die Kassiererin oder ich liebe zum Beispiel, das ist eine meiner Lieblingsdinger, Sicherheitspersonal am Flughafen. Wenn ich zum Check-in gehe, gut, Check-in ist eine Sache, zum Sicherheitskontrolle, ich halte immer die ganze Schlange auf. Ja, ich habe in Heathrow mal einen echten Stau verursacht, weil ich angefangen habe, mit dem Sicherheitspersonal an dem Gate zu quatschen. Ich hatte so einen Aufkleber auf meinem Laptop und das fanden die irgendwie witzig. Und da haben sie noch Leute geholt und stand mir da so in so einer Traube. Und ich habe mich einfach nett mit denen unterhalten. Ich habe nicht gesagt, ey, Jesus liebt dich oder so. Aber sie hatten irgendwie eine nette Erfahrung. Ich hoffe, dass sie am Ende des Tages gesagt hat, Mensch, da war so ein verrücktes deutsches Mädel. Und es war einfach nett, die Begegnung. Irgendwie fühle ich mich gesegnet. Ja, sei es der Busfahrer oder weiß ich nicht, wie mir so begegnet, ja. Aber die Art und Weise, wie ihr mit den Leuten sprecht und da seid für sie, ist Licht zu sein. Und man muss nicht jedes Mal Jesus erwähnen. Ist auch cool, ermutige ich euch auch zu, aber das nimmt manchmal den Druck raus. Ja, zu sagen, okay, ich bin erstmal, ich versuche immer das Highlight an dem Tag von dieser Person zu sein. Einfach nett zu sein, anders zu sein, dass sie sagen, ey, irgendwie, das hat meinen Tag schön gemacht. Ja, auch wenn ich manchmal nur so einen dummen Spruch raushaue oder so, ja. Ich war irgendwann mit meinem Papa einkaufen und er steckt die Kreditkarte rein und war so im ersten Moment so, was ist der PIN? Ich so, der Geburtstag von Oma! Und die Kassiererin schon, nicht so, 1. Februar 34, 1, 2, 3, 4. Einfach nur ein blöder Witz. Als sie das gecheckt hat, hat sie dann gelacht. Aber erst so, oh nein! Ich hoffe, die hat eine gute Erinnerung an die komische Frau mit ihrem blöden Witz. Licht sein kann so viel mehr sein. Licht sein ist unsere Lebensweise und Licht sein ist eine Bereitschaft. Geh in deinen Tag und sag, Jesus, wie kann ich heute Licht sein? Ich habe das eine Zeit lang gemacht, dass ich bei IKEA im Restaurant saß und IKEA macht irgendwie was richtig, weil IKEA-Restaurant ist der Ort, wo alle Generationen und Stände sich treffen und alle sind da gerne. Ich hätte gerne eine Gemeinde wie das IKEA-Restaurant. Ich muss mal noch mehr forschen, was die machen, was wir nicht machen. Schettböller. Erzählst du es deinen Eltern, Moritz? Wir brauchen Schettböller im Kirchcafé. Aber ich habe mich total gerne, meine IKEA-Family-Card, kriegst du umsonst Kaffee, setze ich mich ins IKEA-Restaurant und habe mich umgeguckt und habe gesagt, Herr, willst du irgendjemand von diesen Leuten was sagen? Und dann habe ich mich umgeguckt und habe versucht hinzuhören, ob Gott zu mir spricht, ob er mir einen Eindruck für jemanden gibt oder ob ich für jemanden beten kann. Leider habe ich das nie so krass gehabt, dass ich jetzt wirklich zu jemandem hingegangen bin und habe gesagt, ey, Jesus sagt dir gerade das und das. Aber ich habe für Leute gebetet, also vom Weiten. Ich glaube, ich darf das noch ein bisschen mehr üben. Aber es war einfach so eine Bereitschaftsübung, zu sagen, Herr, hast du gerade was? Kann ich gerade irgendwo dienen? Hier bin ich. Gebrauch mich. Oder wenn ich im Flugzeug sitze, habe ich mal für die Person gebetet, die dann kommt und sich neben mich setzt. Ich habe auch da Momente gehabt, wo ich gesagt habe, oh Herr, bitte jetzt gerade nicht. Ich will das nicht hören, ich will das nicht machen müssen, ich will einfach nur hier sitzen. Und die Momente gibt es auch. Aber die Bereitschaft zu sagen, okay, ich gehe in meinen Tag, ich muss heute noch in die Stadt neue Socken kaufen. Herr, zeig mir doch, ob ich für jemanden heute besonders Licht sein kann und was ich da machen kann. Oder du gehst ins Geschäft und denkst, oh, meine Kollegen, ehrlich. Bete her, wie kann ich heute da Licht sein? Ich bin bereit, hier bin ich. Nutz mich, gebrauche mich. Ihr habt von uns diese kleinen Glühlampen bekommen, die ihr an euren Schlüssel ranmachen könnt. Mir ist am Wochenende mein Schlüsselanhänger kaputt gegangen. Sehr traurig. Aber ich dachte, jetzt kann ich mir so eine Lampe dran machen. Und immer wenn ich die sehe, wenn ich meinen Schlüssel raushole, soll sie mich und euch daran erinnern, zu fragen, Jesus, wie kann ich heute Licht sein? Ich bin bereit, hier bin ich, sende mich. Weil die Bibelstelle heißt nicht, Herr, hier bin ich, sende meinen Pastor, sondern Herr, hier bin ich, sende mich. Sende mich. Gebrauche mich. Wo kann ich heute Licht sein? Wir müssen nicht immer von vornherein wissen, wo die Reise hingeht, sondern nur, wer mit uns auf dem Weg ist. Und das ist der allmächtige Gott und viel bessere Reisebegleitschaft können wir gar nicht haben. Lass mich zusammenfassen. Wenn du mir die letzte Folie anwerfen könntest. Mach dich auf und sei Licht. Aber wie denn? Ich habe euch bestimmt schon erzählt von dem jungen Mann in meiner Gemeinde in Bielefeld, der hat immer reingerufen. Ja, aber wie denn? Ja? Daran habe ich immer gemerkt, wenn ich unverständlich gepredigt habe oder so, dann hat er den Mut gehabt zu fragen, aber wie denn? Und das hat sich bei mir sehr eingeprägt. Und alles, was ich mache, sitze ich da und denke, ja, aber wie denn? Und da möchte ich euch diese vier Dinge aus meinen drei Punkten, ich weiß, drei Punkte und vier Sachen, die ist jetzt gerade ein bisschen hinterm Kreuz, wenn ihr es trotzdem seht. Das erste ist, mach dich auf und sei Licht. Wie denn? Ist die Beziehung. Die Beziehung, die wir zum Vater haben müssen. Die Begegnung mit dem allmächtigen Gott. das Aufladen, das bei ihm sein, ja. Das zweite ist die Leidenschaft fürs Reich Gottes, für das Evangelium. Diese Liebe, das Brennen der ersten Liebe, zu sagen, ja, da ist jemand, der Leben verändert und der Realitäten verändern kann. Und zwar nicht nur in meinem Leben, sondern von denen, die hier draußen um uns rum sind. Deine Nachbarn, deine Kollegen. Wir brauchen die Leidenschaft. Und die Vorbereitung. Sei gut vorbereitet. Weiß, worüber du sprichst. Das macht dich viel sicherer, wenn du gut vorbereitet bist. Als wenn du irgendwie losgehst und rumeierst. Ja? Unsere Musiker üben. Die spielen schon lange Musik. Und trotzdem sitzen die jeden Morgen hier am Sonntag und üben erstmal. Und wenn du gut vorbereitet bist, fühlst du dich sicherer. Ja? Würde ich jetzt sagen, kannst du Tremble spielen, Uli? Dann wird der wahrscheinlich denken, so, kenne ich gar nicht das Lied. Ja? Oder so. Dann wäre er da relativ unsicher hier beim Spielen. Gute Vorbereitung. Und das vierte ist Bereitschaft. Zu sagen, ja, Herr, ich möchte Licht sein, ich möchte mich aufmachen, zeig mir, wo es hingeht. Und so ging es auch Abraham. Und deswegen ist Abraham dann zum Vater vieler Nationen geworden, weil er diese Leidenschaft, die Beziehung, die Vorbereitung und die Bereitschaft hatte, zu sagen, ey, ich gehe los, auch wenn ich nicht weiß, wohin. Ich weiß nicht, wie es draus wird und ich weiß nicht, wie du es jemals zustande bringen sollen, dass meine alte Frau und ich irgendwie noch ein Kind kriegen, aber ich bin bereit. Ich gehe los. Ich vertraue dir. Ich hoffe, damit eure Motivation für unser Jahresthema noch mal ein bisschen anzuheizen heute. Meine Sehnsucht und mein Wunsch für uns als Gemeinde in diesem Jahr, aber auch für die nächsten Jahre, wenn ihr mich fragen würdet, was ist meine Vision, meine Leidenschaft, mein Wunsch für uns als Gemeinde ist, dass ich mir wünsche, dass wir eine größere Sehnsucht haben nach Gott und den Dingen, die er für uns bereithält. Ich sehne mich danach, dass jeder einzelne von uns so ein neues Brennen nach Gott in seinem Herzen verspürt. Sag, ich will mehr von dir, Jesus. Und Sehnsucht treibt uns ins Gebet. Und Gebet öffnet uns die Türen zum Losgehen und bringt mutige Schritte. Meine allererste Predigt hier war die 5 Schritte zur persönlichen Evangelisation. Und die sind Sehnsucht, Gebet, mutige Schritte führen und noch 2 andere. Aber das ist das, was ich mir für uns wünsche. Dass hier eine Leidenschaft und ein Brennen ist. Und nicht zu sagen, ach ja, so wie es ist schön. So wie es ist, ist es schön. Aber ich will mehr. Weil Gott noch so viel mehr hat. Und ich will, dass Leute hier reinkommen und Jesus kennenlernen, nicht damit wir angeben können, dass wir so eine tolle, wachsende Gemeinde haben und wie toll Joachim und ich sind, sondern ich wünsche mir, dass Leute hier reinkommen und Jesus kennenlernen, damit Herzen gewonnen werden, damit Leben verändert werden, dass es eine Veränderung gibt in unserer Stadt, weil sie den allerhöchsten Namen gehört haben. Und wer, wenn nicht wir, müssen den Namen aussprechen. Lasst mich beten. Vater, ich danke dir, dass dein Herz für Pforzheim und den Enzkreis bricht. Dass du die Menschen hier liebst, so wie sie sind und da, wo sie sind. Und ich bitte dich, dass du in uns diese 4 Punkte neu anfeuerst. Du siehst, bei jedem Einzelnen sind es vielleicht andere Dinge, die gerade mehr von dir da brauchen. Aber ich bitte dich einfach, Herr, dass du unsere Beziehung zu dir stärkst, dass du die Leidenschaft anfachst, die Sehnsucht in uns nach dir und nach deinem Reich. Hilf uns, gut vorbereitet zu sein und rauszugehen. Herr, ich sehne mich nach einer Bereitschaft zu sagen, jo, wir wollen gehen, Herr. Wir wollen als Gemeinde sagen, Herr, hier sind wir, sende uns. Wir wollen, dass du uns gebrauchst, um Pforzheim und den Enzkreis zu segnen. Hilf uns dabei an den Punkten, wo es gerade noch hängt. Wir wollen bereit sein und sagen, Herr, hier sind wir, sende uns. Amen.